Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach Mensch, ausgerechnet jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt denn das nochmal, wenn man einfach so irgendwo hingeht? Auf, was weiß ich, auf eine Bühne oder in so ein Dings. Hier, wie bei uns gerade, in so ein, Studio. So, und wenn man da dann einfach so drauf los, also ohne, dass man sich vorher irgendwas, na ihr wisst schon, wie nennt man das nochmal? Bitte? Unprofessionell? Zerstreut? Unkonzentriert? Stümperhaft? Oder amateurmäßig? Nein, das meine ich auch nicht. Ich meine das andere. Improvisiert. Das war's. Improvisation ist, ich habe es nachgeguckt, per Definition die Kunst, unvorbereitet, unmittelbar und spontan etwas darzubieten oder herzustellen. Improvisationen finden meist im Theater, in der Musik oder beim Tanz statt. Und natürlich als alles bestimmender, wesentlichster Bestandteil in den Filmen unseres Gastes heute. Wir treffen Jakob Lass wieder, Macher von Love Steaks und Tiger Girl. Sein neuester Film startet jetzt am Donnerstag und ist die Impro-Leinwandversion von Tino Hanekamps Debüterfolgsroman Sowas von da. Könnt ihr vorsichtshalber jetzt schon mal drauf abgehen. Dann war Anna Wollner für uns in quasi Lebensgefahr. Ich will da also gar nicht groß untertreiben. Beim Dreh von Berlin Alexanderplatz nämlich. Auch hier die Buchvorlage, ein Bestseller, quasi ein echter deutscher Literaturklassiker. Und in den 80ern schon mal als Serie da gewesen. Anna war beim Filmdreh von Berlin Alexanderplatz in der Berliner Hasenheide. Die müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen als Mischung aus Grünanlage und Downtown LA mitten in Berlin. Neukölln. Ist ganz herrlich da. Dann gucken wir noch, was sich sonst diese Woche lohnt oder im Fall vom zweiten Teil von The Equalizer leider eher nicht so lohnt. Ein bunter Sack voll Zelluloid heute, also liebe Freunde, schnell den Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Weiß Tobi Bescheid?
Tobi, mit dem habe ich gerade gesprochen, der hat schon die Antifa angerufen.
Wirklich?
Nice, siehst du.
Ja, aber ich lasse es gar nicht so weit kommen. Ich gebe dem vorher das Geld.
Hast du Angst vor ein bisschen Blaulicht oder was? Du kannst ihm die 10.000 aushändigen, zusammen mit deiner Würde. Kannst ihm das kredenzen, wenn du magst, ja? Aber du kannst auch warten, bis die Antifa da ist, ein blaues Licht dazu kommt und Karl-Heinz Svensson weg ist.
Wir fangen keinen Krieg auf meinem Clubhof an.
Doch, das machen wir. Das ist unser Clubhof und blaues Licht steht uns fantastisch.
Wo sind eigentlich Deichkind, wenn man sie mal braucht? Krawall und Remi Demi ist los im Hamburger Club von Oskar Wrobel. Es ist Silvester. Oskar ist pleite, sein Club daher auch. Aber scheiß drauf, morgen ist ja eh Neujahr. Oskar plant schon seinen Abgang nach irgendwo im Nirgendwo, egal was und wie, Hauptsache weg. Schulden über Schulden, der Club, der die ganze Zeit von lauter planlosen und ständig zugedröhnten Twents am Laufen gehalten wurde, pfeift eh auf dem letzten Loch, aber er ist Kult. Hier spielen die hipsten Bands, hier tanzen die coolsten Swagger. Live-Acts jede Nacht, Mega-DJs, nur von Betriebswirtschaft in diesem Wirtschaftsbetrieb haben Oskar und seine Leute eher keine bis überhaupt keine Ahnung. Könnte schlimmer sein, geht man halt mal pleite. Wenn dann nicht blöderweise zum einen Zuhälter Kiezkalle wäre, dem Oskar 10.000 Euro schuldet, die er nicht hat, die Kalle aber mit seinen Schlägern in dieser Silvesternacht eintreiben will. Und wenn dann nicht zum anderen plötzlich Oskars große Liebe, seine Ex Mathilda, auftauchen würde. Mathilda, Mathilda, Mathilda.
Bisschen kalt.
Hier.
In Hamburg. Meine ich.
Ja. Oh Mann, jetzt reden wir über das Wetter oder was?
Ja.
Nein, bitte nicht.
Aber die Menschen sind gut.
Ja. Findest du es doof, dass ich hier bin?
Nö. Nee, heute ist eh schon irgendwie so, der ganze Tag ist irgendwie so im Arsch. Da machst du jetzt den Kohl auch nicht mehr fett.
Charmant.
Oder?
Sehr charmant.
Also es war eigentlich nett gemeint, es kam vielleicht nicht ganz so rüber, aber...
Ja.
Vielleicht habt ihr das Buch Sowas von weg von Tino Hanekamp gelesen. Es war ein Debütroman 2011. Das heißt dann aber auch nur, dass ihr grob die Geschichte des Films schon vorher kennt. Denn verfilmt hat das Buch jetzt nicht irgendein Regisseur, der ein Drehbuch schreibt, in dem die Schauspieler dann genau das sagen, was die Romanfiguren im Buch auch schon gesagt haben, sondern der Hamburger Ausnahmeregisseur Jakob Lass. Kennt ihr als Macher von Love Steaks, dem Durchbruch von Franz Rogowski, und ihr kennt ihn als Gast hier aus einer Stunde Film von seinem letzten Film Tiger Girl. Er ist der Typ, der seinen Darstellern völlig freie Hand lässt, der denen in der Regel nur an jedem Drehtag sagt, wo es losgeht und wo er mit der jeweiligen Szene ungefähr hin will. Der Rest ist Improvisation vor laufender Filmkamera. Irre, was da bei Love Steaks und Tiger Girl schon für Wahnsinns-Spielszenen entstanden sind. Und auch hier wieder, größtenteils unbekannte junge Schauspieler hauen wirklich die coolsten und krassesten Lines raus. Und das in 100% glaubwürdig ranziger Abriss-Club-Atmosphäre. Mittendrin Bela B. von den Ärzten als abgehalfterter, tablettensüchtiger Vater von einem von Oscars Kumpels. Wie Jakob Lass das schon wieder hingekriegt hat, seine Darsteller in Höchstform rein zu improvisieren, mit welchen Tricks und welcher innovativer Methode und Technik er dieses Juwel der jetzt laufenden Kinowoche auf die Leinwand gezaubert hat, das erzählt er uns hier gleich selbst. Freut euch auf Jakob Lass in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Jakob Lass ist sowas von da. Beziehungsweise sind wir genau genommen sowas von da, zusammen mit Jakob Lass beim Filmverleih DCM in Berlin, haben so einen kleinen Konferenzraum hier bekommen und erstmal die Fenster zugemacht und Gardinen zugerissen, weil es heute draußen 48.000 Grad sind.
Allerdings.
Wir müssen wahnsinnig nah an der Sonne sein. Trotzdem werden wir dieses hitzige Interview überstehen. Hallo Jakob, schön dich zu sehen.
Dankeschön, ja, ebenfalls.
Wichtigste Einstiegsfrage an dich, muss sein und kann nur sein, wie viele Worte Dialogbuch hast du geschrieben für diesen Film?
Worte, Dialogbuch, kein einziges. Ja. Nee, wir haben ein Skelettbuch, wie wir das nennen, geschrieben, wo wir die Essenz des Romans für uns extrahiert haben. Und das waren dann so ungefähr 40 Szenen, aber keine einzige Zeile Dialog.
Ich habe mich das nämlich tatsächlich gefragt, weil du hier doch mit relativ viel Off-Vertonung arbeitest. Mhm. Also es gibt ja den Hauptdarsteller, dem das alles passiert in diesem Film, der ja aber auch Dinge erklärt aus dem Off. Und auch die sind nicht geschrieben?
Achso, nee, das ist zum großen Teil direkt aus dem Roman genommen. Mhm. Nee, das ist geschrieben, aber von Tino Hanekamp.
Lass uns kurz bei der Optik des Films bleiben, bevor wir zum Thema und zu der Umsetzung kommen. Ich habe mich gefragt, mit was für einer Linse ihr den gedreht habt. Ich hatte das Gefühl, das ist ziemlich weitwinkelig alles, was du immer merkst, wenn am Bildrand irgendwas auftaucht oder Richtung Bildrand verschwindet, dass du so diesen ganz leichten Fisheye-Effekt hast.
Ja, wir haben wirklich sehr tolle Objektive aus den 70ern gefunden. Das sind Kova Anamorphoten. Und die machen diesen Effekt. Also es sind noch viele andere Linsen zum Einsatz gekommen. Wir haben uns da wirklich ausgetobt und wirklich viel Spaß gehabt. Also weil gerade so eben diese Rauschzustände und diese Subjektivität, aus der wir das erzählen wollten, halt sehr viel erlaubt visuell. Und ja, schön, dass dir das aufgefallen ist.
Ja, das ist genau die Intention, die ich darin gesehen habe, weil deine Darsteller, die du durch diesen Höllentrip schickst an Silvester, die sind ziemlich drauf, alle miteinander. Und insofern lag die Vermutung nahe, dass das natürlich ein schönes Stilmittel ist, um deren Restsichtweise zu verdeutlichen damit.
Ja, na ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen als Filmemacher. Da geht einem das Herz auf, wenn man sozusagen eigentlich gar keine Grenzen gesetzt hat.
Passt da rein auch der Kunstgriff, den du gewählt hast, diese Stop-Cuts zu machen, also in laufenden Szenen quasi zu stoppen und gefühlte 2 Sekunden später wieder anzusetzen, dass du diese wie so kurze Gedanken-Blackouts oder Wimpernschläge Auszeiten hast?
Ja, absolut. Also es ist grundsätzlich eine Art zu schneiden, die sich durch meine anderen Filme auch durchzieht. Aber hier hat es natürlich nochmal einen wichtigeren Effekt und hier haben wir es nochmal verstärkt gemacht, um eben sozusagen auch den Stress unter dem Oscar steht zu betonen. Und ja, eben je nach Situation, also das wandelt sich auch durch den Film. Es wird manchmal, am Anfang ist es stark, dann wird es ein bisschen weniger, dann kommt es wieder. Mhm. Aber das ist ein Stilmittel, das mir sehr gut gefällt.
Ja, gut, ihm läuft halt auch die Zeit weg.
Allerdings.
Ja, und das ist schön dadurch hervorzuheben. Und was mir auch noch aufgefallen ist, so viel nochmal zum Handwerklichen des Films. Du hast ganz viel mit krassen Lichtsituationen gearbeitet. Sowohl was die Beleuchtung der Sets angeht, also die Lichtsetzung, als auch wiederum die Belichtung. Ganz viel mit Backlight gearbeitet, sodass deine Figuren teilweise nur noch wie Scherenschnitte als Silhouetten zu sehen sind, in ganz krassem Gegenlicht und mit vielen Farben gearbeitet. Mhm. Ist das alles eine Kompensation von dir, genau diese Bilder, die du beim Lesen im Kopf hattest, vorrangig auf die Leinwand bringen wolltest?
Nee, das kommt eher wirklich aus der reinen filmemacherischen Lust. Also Timon Chappie, der Kameramann und ich, wir hatten da einfach eine große Freude, uns auszutoben, weil eben diese Club-Situation mit einer gesetzten Beleuchtung und sozusagen und gleichzeitig diese Rauschzustände hat uns super viel Freiheit gegeben. Und dann haben wir wirklich vor Ort uns auch nochmal die wahnwitzigsten Sachen ausgedacht. Wir haben zum Teil einfach Lampen an den Schauspielern montiert, dass die sich sozusagen mit denen mitbewegt haben und so. Also das war ein großes, freudiges Spielen mit dem Licht. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass das auch so gut geklappt hat.
Ist das tatsächlich dieser für uns oft versteckt oder scheinbar versteckt liegende Winkel, wo sich noch Spielzeuge befinden, die einfach noch nicht so häufig benutzt worden sind, dass du es liebst, genau diese Spielzeuge in diesen dunklen Ecken zu finden?
Ja, total. Also ich denke, ganz viel von meinem Schaffen kommt aus einer reinen Spielfreude heraus, einfach aus der Freude am Machen und am Ausprobieren und daraus sozusagen im Moment mit also sinnlich einen Weg zu finden, wie man das zum Ausdruck bringen kann, was einem wichtig ist. Und ja, das war natürlich die perfekte Gelegenheit.
Wie entsteht sowas bei dir? Hast du das Buch Sowas von da von Tino Hanekamp, hast du es gelesen und es fing ein Film an zu laufen und du hast gedacht, okay, da könnte man was sehr Geiles draus machen? Oder suchst du regelrecht nach Stoffen, die genau das befriedigen können, wenn du überhaupt dich nach fremden Stoffen umguckst?
Na, hier kam irgendwie tatsächlich plötzlich alles in einem Moment so zusammen. Also ich hatte davor schon mal den Gedanken gehabt, dass es total dreist wäre, einen Roman improvisativ zu verfilmen und gleichzeitig total sinnvoll. Und hier war es erst recht sinnvoll. Also hier war es dann einfach so offensichtlich, dass man sagt, einen Roman, der in einem Club spielt, der sozusagen diese Party-Atmosphäre und diese Nacht einfach so subjektiv erzählt, den muss man irgendwie lebendig kriegen. Ne? Mhm. Und das, da glaube ich, ist Improvisation das beste Mittel zu. Ich glaube, das Traurigste für diesen Roman wäre gewesen, wenn das ein steifer, verklemmter Film geworden wäre.
Lass mich kurz überlegen. Nein, ist es nicht. Nein, ist
gut,
es nicht.
Gut, danke.
Dafür habt ihr gesorgt, indem ihr im Club Rakete gedreht habt. Der ist jetzt in Wahrheit nicht mal in der Nähe der Reeperbahn, aber er ist wenigstens in Hamburg. Warum war das jetzt die perfekte Location für die Umsetzung, wie du sie dir vorgestellt hast?
Naja, wir wollten einen realen Club, weil wir auch reale Partys gemacht haben für den Film. Wir haben tatsächlich einfach Gäste eingeladen, haben 4 Nächte gefeiert. Also wir haben natürlich noch länger gedreht als diese 4 Nächte. Manchmal denken die Leute, wir hätten das in 4 Nächten geschafft, das nicht. Aber wir haben 4 Nächte wirklich gefeiert und uns in dieser Zeit der Party untergeordnet und versucht da unsere Fiktion drin passieren zu lassen. Weil mir das wichtig war, dass das nicht gestellt ist, ja? Sondern dass das eine Party mit einer eigenen Energie hat, ist einfach. Und genau, und an der Reeperbahn, da geht es leider nicht mehr.
Ja, das ist wahrscheinlich dann deutlich komplizierter zumindest,
wenn
man das da umsetzen will.
Genau, und ja.
Wie kann ich mir das vorstellen mit diesen 4 Partys, die ihr für den Dreh organisiert habt, dass Menschen, die überhaupt keine Schauspieler sind, am besten so wenig wie möglich wissen und sich so wenig wie möglich dann selbst in Szene setzen. Also wie hast du mit diesen ganzen Nicht-Schauspielern gearbeitet? Was hast du denen gesagt, was du hier machst?
Naja, wir haben natürlich von jedem im Vorfeld eine Unterschrift verlangt, sozusagen, sonst geht es gar nicht. Mhm. Das heißt, jeder wusste definitiv, dass wir filmen. Wir haben uns auch nicht versteckt, wir hatten keine versteckten Kameras oder irgendwas, sondern wir hatten einfach eine oder manchmal zwei große Filmkameras, die sehr sichtbar waren. Und ich glaube, aber das war der richtige Weg. Sozusagen, wir haben nichts Verstecktes gemacht, sondern wir haben die Leute wirklich eingeladen, einfach mit uns zu feiern. Und wir waren da. Wir haben aber auch wirklich sozusagen für Party gesorgt. Wir hatten Live-Konzerte und großartige DJs eingeladen. Und ich glaube, dass sozusagen diese Offenheit und diese, wenn man selber entspannt ist, dann verkrampfen sich die anderen auch nicht. Das war mir wichtig.
Super. Ja. Super. Mach sowas nie wieder, ohne mich vorher einzuladen.
Alles klar, sehr gerne.
Sowas von da heißt der Film, Jakob Lass heißt der Gast. Wir haben das letzte Mal gesprochen auf der Berlinale zu Tiger Girl, ein Film, den ich auch sehr gemocht habe, wo es dir gelungen ist, mit Ella Rumpf und Maria Dragos, zwei junge Schauspielerinnen, so toll zu inszenieren, ohne ihnen ein Dialogbuch in die Hand zu geben. Wenn man über dich was herausfinden will, dann landet man sehr schnell bei so Sachen wie Identifikationsfigur des Berlin Flow und des German Mumblecore, so als Ursprung, wo du filmemacherisch herkommst. Jemand, der mit beiden Begriffen nichts anfangen kann. Wie würdest du dem das beschreiben, was das eigentlich sein soll?
Naja, vorneweg kurz, das sind beides Begriffe, die ich nicht geschaffen habe. Aber ich denke, es geht darum, verschiedene Filmemacher zusammenzufassen, die improvisativ arbeiten. Man kann da fast vielleicht von einer kleinen Welle oder einer Bewegung sprechen, das stimmt, weil die Filme vielleicht auch noch ein bisschen mehr vereint, außer sozusagen das Fehlen von geschriebenem Dialog. Für mich ist Improvisation einfach die Lösung sozusagen, die Lösung von vielen Schwierigkeiten beim Film. Also einmal ist mir das Schauspiel das Wichtigste. Also ich will so viel Platz und Raum für die Schauspielkunst bei meinen Filmarbeiten geben, wie irgendwie möglich. Und ich denke, dass Improvisation eine andere Art von Schauspiel ermöglicht. Und ich denke, was ganz oft auch bislang unterschätzt wurde, aus vielen Gründen, auf die man auch eingehen könnte, ist, dass das Film tatsächlich halt ein Medium ist, was perfekt dafür geeignet ist, einzigartige Momente einzufangen. Und das ist, was Improvisation ja leistet. Da kommt ein Moment, den gibt's dann nur einmal, und der ist großartig und der stimmt einfach. Den kannst du aber nicht nochmal wiederholen. Aber wenn du ihn auf Kamera eingefangen hast, dann hast du den. Und das finde ich unterschätzt und finde ich besonders. Viele Leute denken einfach sozusagen, nee, das muss ganz, also oder etwas ist dann gut, wenn es ganz minutiös vorgearbeitet ist und sozusagen so micro gemanaged, wenn du dem Schauspieler sagst, nein, zieh da die Augenbraue hoch und so. Und das sehe ich nicht so, sondern ich suche nach einer anderen Art von Wahrheit und ich glaube, dass ich die so finden kann.
Seit ich deine Filme kenne, wünsche ich mir so ein Aufeinandertreffen von dir und Richard Linklater. Das muss sehr interessant sein.
Ja,
ein Regisseur, der wirklich seinen Schauspielern jedes einzelne Wort vorschreibt und es auch gar nicht gut leiden kann, wenn eins davon ausgelassen wird. Da habe ich mich mit Ethan Hawke mal lange drüber unterhalten.
Ich denke, wenn ich Dialoge schreiben würde, wäre ich genauso. Mhm. Ich glaube, ich habe tatsächlich in mir auch einen fanatischen Perfektionisten drin, den ich so aber ausgetrickst habe, weil sonst glaube ich, da käme ich gar nicht zu machen.
Das ist auch eine interessante Betrachtungsweise. Ja, du umgehst quasi deinen eigenen inneren Schweinehund auf die Art und Weise. Du arbeitest mit deinem jüngeren Bruder Tom zusammen.
Ja, wir organisieren gemeinsam Events, Veranstaltungen und haben ganz vor langer Zeit haben wir mal einen Kurzfilm zusammen gemacht.
Ja. Aber ansonsten teilt ihr es auf, der eine hat quasi den Hut auf und der andere spielt eventuell mit, weil du hast letztes Jahr, glaube ich, in Toms letztem Film mitgespielt.
So oft es halt geht, haben wir Gastauftritte beieinander, aber wir sind sonst leider kein kreatives Duo.
Ja.
Auch wenn es wirklich schön wäre, sind wir leider nicht.
Diese Art von Film, die ihr ja beide macht, also sagen wir mal grundsätzlich auch eher low budget, sehr independent und zwar wirklich unabhängig, was sicherlich wahnsinnig wichtig für eure Arbeit ist, limitiert das auf der anderen Seite auch? Also beschränkt dich das in der Hinsicht, dass du weißt, den oder den Film oder die und die Art von Film kann ich so auf die Weise nicht machen?
Das ist eine gute Frage. Erstmal muss ich das ein bisschen korrigieren. Ich habe sozusagen vier Langfilme auf meinem Konto. Davon sind zwei No-Budget-Projekte. Mhm. Also da muss man eigentlich sagen, das, was wir da an Mitteln zur Verfügung haben, kann man nicht unter Low, sondern das ist wirklich die Kategorie No-Budget. Mhm. Das sind die ersten beiden, das Frontalwatte und Love Stakes, die beide im Hochschulrahmen entstanden sind. Und die Filme danach, die hatten alle ein Budget um die Million oder ein bisschen aufwärts. Also das ist dann gerade eigentlich raus aus dem Bereich, den man in Deutschland Low-Budget nennt.
Okay.
Mhm. Also sozusagen, ich bin zum Glück kein Low-Budget-Filmmaker.
Aber hast trotzdem diese Unabhängigkeit, wahrscheinlich per se im Vertrag stehen, denn das würde ja bei der Art von Film, die du machst, nicht funktionieren, dass sich da irgendeine Redaktion einmischt oder irgendein Produzent von außen.
Ach, natürlich arbeite ich mit Produktion oder auch mit Redaktion zusammen. Aber ja, ich habe mir, glaube ich, einen großen Vorschuss an Vertrauen erarbeitet. Da bin ich sehr glücklich drüber, ja.
Und es gibt auf der anderen Seite auch keine Sehnsucht, mit fettem Budget ein Riesenset, ein Riesen-Line-up zu haben.
Ach, du, ich wünsche mir genug Geld für meine Filme. Mhm. Und es ist selten genug. Mhm. Aber nee, eigentlich meine Sehnsucht geht in eine andere Richtung. Also ich will eher sozusagen in dem, was ich mache, besser werden. Ich will mich noch selber, also ich will mich tatsächlich perfektionieren und ich finde, ja, große Budgets, nee, würde ich niemals ablehnen. Aber, aber jetzt ein Bond-Film oder sowas, das, ja. Du, wer weiß.
Wer weiß, genau. Du hast Love Stakes eben selbst nochmal angesprochen, dann spreche ich jetzt nochmal kurz Franz Rogowski an. Mhm. Ist der mittlerweile für einen deiner nächsten Filme zu big? Ist der jetzt zu berühmt? Ist der verbrannt für dich, weil du so gerne mit Schauspielern arbeitest, die man wenig oder vielleicht sogar noch gar nicht kennt?
Nee, gar nicht. Also Franz und ich sind ja lange vor Love Stakes schon befreundet gewesen und sind es immer noch. Mhm. Und wir reden die ganze Zeit drüber, was wir als nächstes aushacken könnten. Ja, mit allen würde ich wieder drehen. Ich habe eine sehr große Zuneigung zu meinen Schauspielern. Auch Lana Cooper will ich auch immer dabei haben. Ich freue mich drauf. Also ich denke, klar, man braucht natürlich Abwechslung. Ich könnte jetzt nicht 10 Filme mit denselben Schauspielern in der Hauptrolle machen, aber doch, ich freue mich drauf, zurückzukommen. Ich hoffe, dass ich genügend Filme machen kann.
Mit Sicherheit.
Ja.
Eine kurze Frage zu Bela B., von dem ich mir vorstellen kann, dass er mindestens so ein großer Fan deiner Filme ist, wie du vielleicht Fan seiner Musik bist.
Oh, ich bin ein großer Ärztefan.
Wie war das mit ihm? War das leicht, ihn zu kriegen? Weil er ja gerade, was so Experimentalsachen angeht, habe ich das Gefühl, da er leicht als schwer zugänglich ist.
Ja, das war, also wir hatten ein sehr starkes, sehr intensives Gespräch im Vorfeld und wir hatten natürlich das Problem, dass die Figur im Film schon ein gutes Stückchen älter ist als Bela selber. Also und dann haben wir halt ausprobiert, ob man ihn so 15 Jahre älter schminken kann und das hat ganz gut geklappt. Und ich war unglaublich aufgeregt, weil ich einfach schon als sehr junger Vor-Teenager angefangen habe, die Ärzte zu hören und wirklich über mehrere Jahre echt einiges an Texten auswendig konnte auch. Ja, da ging mir schon die Pumpe.
Aber
es war wirklich toll, mit Bela zusammenzuarbeiten. War eine große Freude. Er ist ein Wahnsinnstalent und ein total lieber, sympathischer, großartiger Typ. Ja.
Jakob, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, dass wir über einen deiner dann nächsten Filme sprechen können. Ich danke dir für den Besuch heute in eine Stunde Film hier bei uns, dass wir hier zusammen uns quasi durchs Gespräch geschwitzt haben, bei mittlerweile auch hier im Raum gefühlten, weiß ich nicht, 28 Grad oder so. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Alles Gute für sowas von da. Der Film ist ab Donnerstag in den Kinos. Ihr geht bitte da rein und holt euch diese psychedelische Netzhautpeitsche von Jakob Lass ab. Es lohnt sich sehr. Ich danke dir sehr und sage auf hoffentlich ganz bald.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Gut, okay. Diejenigen von euch, die Deutsch-LK in der Schule hatten, die müssen jetzt vielleicht ganz stark sein. Denn es kommt bald ein echter Klassiker ins Kino. Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. 1929 geschrieben und in einigen Schulen auch heute noch Pflichtlektüre. Falls ihr diese Großstadt- und Gangsterballade trotzdem noch nicht kennt, diesen Abgesang auf das damalige Berlin und die pulsierende Geschichte um den jungen Franz Bieberkopf, habt ihr noch ein wenig Zeit aufzuholen und nachzuarbeiten. Kinostart ist erst nächstes Jahr. Gedreht wird der Film von Wir sind jung und stark Regisseur Burhan Kurbani nämlich diesen Sommer gerade in Berlin. Anna Wollner war für euch einen Tag bei den Dreharbeiten in der Kreuzkölner Hasenheide dabei. Kreuzköln, für die nicht ganz so Berlin-affin sind, das ist genau dieses Grenzgebiet zwischen Kreuzberg und Neukölln.
So, im Andreh fertig, bitte.
Okay, skurriler geht es eigentlich nicht. Und das, obwohl man in Berlin ja eigentlich an alles gewöhnt ist. In der Hasenheide, neben dem Görlitzer Park, einer der Drogenumschlagplätze Kreuzkölns, stehen an einem perfekten Frühsommertag ein paar Drogendealer unter einem Baum und beobachten, wie ein paar hundert Meter weiter ein paar Statisten Drogendealer spielen, die auf einer Bank sitzen und einen Rucksack Drogen weiterreichen. Berlin halt. Oder anders gesagt, eine Szene aus der Neuverfilmung Berlin-Alexanderplatz. Regisseur Buran Kurbani erklärt mit selbstgedrehter Zigarette im Mund den absurden Moment.
Die drehen hier wie Reinhold, der durch Flüchtlingsheime zieht und Drogenhändler rekrutiert, unsere Hauptfigur den Park zeigt und das System aufschlüsselt. Also wer wo steht, was macht, welche Aufgabe hat und so weiter und so fort.
Die Hauptfigur heißt Franz Bieberkopf, beziehungsweise erstmal Francis, und wird von Velket Bungwe aus Guinea-Bissau gespielt. Denn Kurbani, dessen Eltern selbst als politische Flüchtlinge 1979 aus Afghanistan nach Deutschland kamen, hat die Geschichte aus den 1920ern in die Gegenwart verlegt.
Ich nehme den Vertragsarbeiter, Kleinkriminellen, Subproletarier Franz Bieberkopf und mache aus ihnen einen Flüchtling vom afrikanischen Kontinent. Nach meinem Gefühl, dass die Flüchtlingscommunity ist, die es eigentlich am schwersten hat, weil sie eben nicht homogen ist, so wie die Afghanen, die Syrer, die Türken, die Araber. Und ich hatte das Gefühl, dass man mit einem schwarzafrikanischen Franz Bieberkopf vielleicht auch dieser Community irgendwie ein Gesicht geben kann. Wir laufen hier durch den Park und sehen die Jungs hier an den Ecken stehen, wissen aber nicht, wer die sind, interessieren uns nicht wirklich für die, vermeiden nach Möglichkeit Kontakt mit ihnen. Aber wenn ich den Franz Bieberkopf schwarz macht, dann muss man ihn anschauen und dann kann man an ihm nicht vorbei.
Berlin-Alexanderplatz ist für Kurbani eine Art Lebensroman. Er ist mit dem Buch groß geworden, hat es immer wieder zur Hand genommen und über eine potenzielle Verfilmung nachgedacht, geprägt durch die Fassbinder-Adaption der 80er Jahre, von der er sich jetzt erstmal lösen muss. Die letzten 15 Jahre hat er selbst in der Nähe der Hasenheide gewohnt und durch die Entwicklungen im Großen in Europa und im Kleinen im Park eine Art Schlüssel gefunden, die Geschichte in der Jetztzeit zu erzählen.
Also es geht hier um postkoloniale Strukturen und auf eine Art und Weise wird hier oder am Görli Frontex verhandelt oder wird Flüchtlingspolitik gemacht. Zumindest so die Nachwehen. Momentan werden in Deutschland und auch in Europa viele Filme über das Flüchtlingsdilemma oder diese Katastrophe gemacht, aber wir versuchen über diese seltsame Liebesgeschichte zwischen Reinhold und Franz und Mietze, in dieser kleinkriminellen Geschichte, so ein bisschen postkolonialen Blick irgendwie, also indem es darum geht, um Machtstrukturen, um so ein Gefälle von erster Welt und dritter Welt, von oben und unten, von arm und reich, von schwarz und weiß, dass sich das hier ganz gut trifft.
Franz oder auch Francis landet als einziger Überlebender einer Überfahrt von Afrika nach Europa in Berlin, arbeitet anfangs als illegaler Vertragsarbeiter und gerät dann an Reinhold. Der rekrutiert in Asylantenheimen junge Flüchtlinge und verleitet sie, für ihn mit Drogen zu dealen. Dieser Reinhold wird von Alexander Schuch gespielt. In der Hasenheide hockt der in einer Drehpause unter einem Baum und spielt mit einem Stock im Sand. Mit seiner ausgewaschenen Jeans, der beigefarbenen Jacke, der roten Basecap und einem Schnäuzer fällt er kaum auf. Die Bedenken, die er anfangs hatte, sind wie weggeblasen.
Naja, ich habe mir schon gedacht, ey, jetzt drehen wir in der Hasenheide und stellen hier diese Dealer-Szenen nach. Also spiegeln im Prinzip den Alltag vieler Menschen hier. Ne? Da habe ich schon gedacht, krass, das kann ja auch unangenehm für die werden. Aber wir sind zu allen gegangen, haben uns vorgestellt und haben einfach, damit es gar nicht erst zur Verwirrung oder sowas kommen kann, gesagt, wir machen hier einen Film, erzählen die Geschichte. Ich glaube, es funktioniert bisher ganz gut.
Danke aus. Sehr, sehr schön.
In der Hasenheide ist mittlerweile Mittagspause. Unten an der Straße mit Blick auf den Hermannplatz stehen die Cateringwagen für die Crew, die Schauspieler und die Komparsen. Mit Sicherheit kann keiner aus dem Team sagen, dass sich in die Schlangen der Essensausgabe nicht auch ein paar echte Dealer unter die Statisten gemischt haben. Aber das ist eben Berlin, wa?
Das gehörte dem Typen, der gestern versucht hat, mich umzubringen. Wie du gesagt hast, die räumen auf. Niemand, der den Mord in Brüssel untersucht, ist vor ihnen sicher. Du, deine Familie, niemand. Das Handy ist militärisch verschlüsselt. Nimm es mit ins Büro, lass die SIA-Nummer durchlaufen und gleich die Namen ab mit den Flugpassagieren, die in der Zeit in Brüssel gewesen sind, als Susan ermordet wurde. Wen immer wir suchen, die haben dieses Handy angerufen.
Ich kümmere mich drum.
Denzel Washington ist zurück auf der Leinwand als eiskaltblütiger Auftragskiller Robert McCall. Die meisten von euch werden ihn vermutlich gesehen haben im ersten Teil von The Equalizer. Jetzt also die Fortsetzung ab diesem Donnerstag im Kino. Eine gute Freundin von McCall wurde umgebracht. Er sieht dahinter die Verschwörung eines internationalen Kartells. Das Problem ist, obwohl er ja nun einer der besten Ex-US-Auftragskiller aller Zeiten ist,
kriegt er die ganze Nummer nicht wirklich zusammen. Es geht von einem Fragen aufwerfenden Schauplatz zum anderen, an denen wir dann die Essenz aus Teil 1 wieder und wieder dargeboten kriegen. McCall wird von einer Truppe von Dreckskerlen unterschätzt und dann geht's auch schon los.
Normalerweise würde ich Ihnen jetzt die Chance geben, das Richtige zu tun, aber heute nicht. Heute will ich all Ihre Kameras, Handys, alles, womit Sie gefilmt haben, was Sie ihr vorhin angetan haben.
Wo hast du denn die falsche Tür geklopft, Opa?
Das hat Regisseur Antoine Fuqua eiskalt aus seinem ersten Equalizer rausgecopy and pasted. McCall guckt auf den Timer seiner Digitaluhr in diesen Szenen. Man sieht in Zeitlupe, wie er aus dem Augenwinkel die ganze Szene in 2-3 Sekunden überblickt und dann 6-7 Angreifer nacheinander mit allem fertig macht, was er an zu Waffen umfunktionierten Gegenständen so im Raum finden kann. Es ist leider das Einzige, was als Kopie aus Teil 1 funktioniert. Fuqua verlässt sich einfach zu sehr drauf, dass Denzel Washington die Nummer schon irgendwie reißen wird. Das kann er hier aber nicht, weil ihnen, und über das Phänomen haben wir schon einige Male gesprochen in letzter Zeit, ansonsten nichts Neues für diesen zweiten Teil eingefallen ist. Redundanz ohne Ende. Eigentlich wird dieselbe Geschichte wie im ersten Film einfach nochmal erzählt, nur dass Figuren und Schauplätze notdürftig ausgetauscht wurden. 4 Filme haben Antoine Fuqua und Denzel Washington jetzt insgesamt schon zusammen gedreht. Vielleicht sollten die beiden erstmal eine längere Pause einlegen. Wer Teil 1 gesehen hat, der wartet, bis der zweite Equalizer mal irgendwann im Fernsehen kommt. Das reicht dann. Stattdessen und damit zum letzten kleinen Kinotipp für diesen kuscheligen Dienstag, versucht ihr es mal mit dem neuen Film von Good Will Hunting Regisseur Gus Van Sant. Neugierig machender Titel, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Den haben wir auf der Berlinale dieses Jahr schon gesehen, startet jetzt endlich in den Kinos mit einem riesen Line-Up. Rooney Mara, Beth Ditto, Jack Black, Udo Kier und in den Hauptrollen Joaquin Phoenix als versoffener, nach einem Unfall querschnittgelähmter, maximal zynischer Misanthrop und Jonah Hill als beinahe sektenführermäßiger Guru einer Drogen- und Alkoholentzugs-Selbsthilfegruppe.
Hey, ist da Donnie?
Ja, wer ist da?
Hey Donnie, hier ist John Callahan.
Ich bin der Neon-Krüppel aus dem Weltall.
Ah, der mit den orange-roten Haaren?
Ich finde, meine Haare sind eher elektrisch orange. Aber ja, das bin ich.
Wir haben ein Gruppengespräch. Bei mir zu Hause am Samstag. 4014 Northwest Johnson.
Ja, 4014 Northwest Johnson.
Um 13 Uhr.
Redest du mit mir?
Okay, bis dann also.
Schön.
Trink Wasser. Bis dann.
Natürlich säuft Callahan immer wieder mal, anstatt Wasser zu trinken, und bringt mit seinem Rollstuhl die wirklich abgefahrensten Stunts zusammen. Das Ding ist, Callahan hat sich mit der Zeit einen sehr eigenen Krickel-Krackel-Zeichenstil für Comics angeeignet. Die sind natürlich genauso zynisch wie er selbst, und mit diesen Comics schafft er es irgendwie nach und nach so eine Art, ja, kleine Berühmtheit zu werden. Und schon kommen damit natürlich ganz neue Probleme auf ihn zu. Es ist eine irrwitzige, bittersüße Story, sehr gefühlvoll und mit viel Liebe zu vielen schönen kleinen Details von Gus Van Sant inszeniert und vor allem mit absolut herausragenden Schauspielern. Allen voran Beth Ditto, Jonah Hill und wirklich überragend mal wieder Joaquin Phoenix. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot ist ab Donnerstag draußen, ihr dann gerne drinnen. Lasst es euch gut gehen und lasst euch auf keinen Fall und von niemandem reinreden. Guckt bitte wirklich immer nur die Filme, die ich gut finde. Bis nächste Woche. Tom Westerholt out.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.